Lieber Hans Helmut, funktioniert das? Können Sie mich hören?
Ja.
Denn ich höre das nicht. Vielen Dank für die Einführung, vielen Dank vor allem für die Einladung, hier zu sprechen. Ich mache das umso lieber, als das Thema eigentlich auf meine Freiburger Zeit zurückgeht. Da habe ich mich zum ersten Mal mit dem Sokrates-Porträt beschäftigt. Es gibt auch einen Aufsatz, der hier in den Freiburger Universitätsblättern, heißt das, glaube ich, erschienen ist. Das muss so um 95 herum sein. Und neu aktuell wurde das durch eine Kooperation mit einer Fellowine am Wissenschaftskolleg, Maria Luisa Catoni. Das ist eine italienische Archäologin und Altphilologin, mit der zusammen wir das Thema neu bearbeiten. Und das bringt gewisse Veränderungen und neue Perspektiven mit sich. Nun sind wir beide und ich vor allem kein Philosoph. Und die folgenden Überlegungen sind also nicht philosophischer Natur, auch wenn sie eine vermutlich zentrale Gestalt der Philosophiegeschichte betreffen. In seinem jüngst erschienenen Platonbuch hat Bernhard Waldenfels Sokrates als paradigmatische Fremdheitsfigur angesprochen und gedeutet. Diese Deutung möchte ich aufgreifen und mit kommentierenden Anmerkungen versehen, indem ich mich auf die satyreske Physiognomie des Sokrates konzentriere. Ausgehen werde ich von einer frühen Porträtstatue des Sokrates und von zwei Texten, dem Symposion von Platon und dem Symposion von Xenophon, die beide ein auffälliges und, wie mir scheint, erklärungsbedürftiges Interesse an der Physiognomie des Sokrates offenbaren. Ich beginne mit dem Porträt. Natürlich haben wir keine originale Porträtstatue von Sokrates aus dem 4. Jahrhundert vor Christus, aber wir haben eine ganze Reihe von Marmorkopien, Marmorporträts, die römische Kunden in Auftrag gegeben haben während der römischen Kaiserzeit, um ihre Gärten und Bibliotheken damit auszustatten. Und darunter lassen sich eine ganze Reihe, mehr als zwei Dutzende, auf Sokrates beziehen. Es gibt von diesen Sokrates-Porträts zwei Serien. Ich fange mit der ersten Serie an. Die erste ist identifiziert durch zwei Hermen. Vielleicht kann man das Licht ein bisschen dimmen, dass Sie die Bilder besser sehen. Zwei Hermen, eine in Neapel und eine links und eine in Berlin. Beide tragen eine Namensinschrift Sokrates und hier noch ein kurzes Zitat aus dem Kriton. Die Besteller solcher Porträts waren eben gebildete Menschen. Mit diesen zwei inschriftlich benannten Porträts lässt sich eine ganze Gruppe von Porträts verbinden, die nicht namentlich benannt sind, die aber durch diese zwei, mit diesen zwei durch eine gewisse Familienähnlichkeit verbunden sind. Ich zeige Ihnen hier nur zwei. Können Sie mich verstehen, wenn ich ein bisschen rumlaufe? Links ist ein Kopf im Ternmuseum in Rom, rechts ein Kopf aus dem Louvre. Und diese beiden Köpfe sind ebenso wie die ganzen Porträts dieser Gruppe miteinander verbunden durch eine gewisse Familienähnlichkeit, wie gesagt. Einerseits sehen Sie ungefähr die gleiche Physiognomie, und dann sehen Sie aber darüber hinaus, dass die Entsprechungen auch gewisse Wappenpartien betreffen. Wenn Sie sich etwa diese Partie hier angucken, dann werden Sie feststellen, dass ein ähnliches Schema von Wappen in beiden Fällen wiederholt wird. Ähnliches gilt für diese Locke hier, die Sie hier wiederfinden, und andere Details. Diese Familienähnlichkeit unter Köpfen, die in ganz unterschiedlichen Werkstätten zu unterschiedlichen Zeiten in Rom entstanden sind, gearbeitet worden sind, ist nur dadurch zu erklären, dass sie von einem gemeinsamen Vorbild abhängen. Und dieses Vorbild muss ein verlorenes griechisches Original sein. Da im Griechenland Bildnisköpfe, isolierte Bildnisköpfe nicht bekannt waren, sondern nur ganze Porträtstatuen, stellt sich die Frage, wie die Porträtstatue, die ganze Statue ausgesehen hat. Und tatsächlich scheint die auch überliefert zu sein in einer Statuette aus dem 2. Jahrhundert nach, das ist also alles römische Kaiserzeit, in London, im British Museum, bei der Sie sehen, das ist natürlich sehr viel summarischer hier, aber ungefähr haben Sie dieselben Lockenschemata wie bei den zwei Köpfen, die ich Ihnen gezeigt habe, und bei den ganzen Köpfen dieser Gruppe. Diese Bildnisstatuette zeigt Sokrates mit einem Mantel bekleidet, der die eine Schulter bedeckt, und er hält das Ende hier in der linken Hand. Die Haltung und die Bekleidung erinnert an ganz normale Figuren auf Grabreliefs dieser Zeit. Das ist ein Exemplar in Berlin, und Sie sehen, sowohl dieser hier hinten im Hintergrund wie der tragen den Mantel ähnlich drapiert, und das zeigt, dass Sokrates hier dargestellt wird wie, sagen wir mal, wie Attisch, Kinz und Kunz, also wie irgendjemand. Das ist einfach eine Standardbekleidung und eine Standardpostur. Später werden sich Philosophen in ganz anderer Weise darstellen lassen, nämlich sitzend, lehrend, auf einem Lehrstuhl eben. Aber dieses frühe Sokrates-Porträt zeigt ihn als Passanten, als jemand, der einfach rumläuft und der vielleicht Leute fixiert und sie anspricht. Nun gibt es eine zweite Serie, zweite Gruppe von Porträts. Davon zeige ich Ihnen zwei Exemplare, links in Neapel und rechts in Toulouse. Diese beiden Exemplare, keines von diesen Exemplaren der zweiten Gruppe ist durch eine Inschrift bestimmt. Die Benennung ergibt sich hier einfach durch die physiognomische Ähnlichkeit mit den Gruppen der ersten Gruppe, mit den Bildnissen der ersten Gruppe. Also wir sind hier auf etwas dünnerem Eis als beim ersten, aber ich glaube, dass die Ähnlichkeit so groß ist, dass man vernünftigerweise sagen kann, dass sich beide auf ein und dasselbe, auf ein und die beiden dieselbe Person beziehen. Allerdings sind die Lockenschemata im Einzelnen vollkommen anders. Das heißt, wir haben es mit zwei griechischen Porträts der gleichen Person, aber mit zwei unterschiedlichen Porträts der gleichen Person zu tun, von denen jeweils die römischen Kopien abstammen. Die Existenz dieser Gruppen kann, wie gesagt, auf zwei griechische Bildnisse zurückgeführt werden. Beide haben Sokrates dargestellt, und wir können die sogar einigermaßen datieren. Man könnte sie zum Beispiel in Beziehung setzen zu einer Kopie nach dem Platon-Porträt. Sie sehen links also das eine Exemplar von der zweiten Serie, rechts das eine Exemplar der ersten Serie und dazwischen das Platon-Porträt, eine Kopie nach dem Platon-Porträt. Das ist ein sehr häufig kopiertes Porträt gewesen, mehr als 40 Exemplare sind davon erhalten. Und wenn wir jetzt Stilgeschichte machen würden, was ich nicht machen möchte, dann könnte man zeigen, dass das eine Porträt in seinem ganzen Stil, in der Art, wie die Bart zum Beispiel hier kompakt gestaltet ist, früher ist als das Platon-Porträt und dass die aufgelockerten Formen des Bildnis Sokrates-Bildnis später sind als das Platon-Porträt. Da es starke Argumente dafür gibt, das Platon-Porträt in seiner Entstehung, also nicht diese Kopie, sondern das Original, das hier kopiert worden ist, um die Zeit von Platons Tod, wahrscheinlich unmittelbar nach Platons Tod zu datieren, kommen wir für das mittlere Porträt auf ein Datum um 347 vor Christus und für das linke Platon, das linke Sokrates-Porträt also davor und das rechte Sokrates-Porträt danach. Diese Sequenz ist in der Forschung einigermaßen anerkannt, weshalb dieses Porträt hier als Sokrates Typus A normalerweise bezeichnet wird und dieses Porträt hier als Sokrates Typus B. Das heißt, Typus A können wir datieren vor 347, also ganz grob in die erste Hälfte des 4. Jahrhunderts, Typus B in die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts. Aber wir kommen weiter, wenn wir eine ganze Reihe literarischer Quellen dazu ziehen. Mehrere antike Autoren informieren uns darüber, dass Sokrates einige Zeit nach seinem Todesurteil und nach seiner Hinrichtung im Jahre 399 wieder rehabilitiert worden ist. Die detaillierteste Schilderung davon ist uns bei Diogenes Laertius überliefert in seinem Leben der Philosophen. Das ist ein Text aus dem 3. Jahrhundert nach Christus, also ungefähr ein halbes Millennium nach den geschilderten Ereignissen. Und Diogenes Laertius schreibt also 500 Jahre nach den Ereignissen, dass bald nach der Hinrichtung die Athener eine solche Reue spürten, dass sie Sokrates mit einer Bronzestatue ehrten, einem Werk des Lysipp, und diese Sokrates-Statue im Pompeion. Das war ein öffentliches Gebäude, von dem der Umzug der Panathenäen, die Pompeii der Panathenäen ausging, und deswegen heißt es Pompeion, weil es das Startgebäude war für den Panathenäenzug, der eben auf Griechisch Pompeii heißt. Nun, wenn man den ganzen Text von Diogenes Laertius liest, ist es klar, dass Diogenes der Meinung ist, dass die Verurteilung des Sokrates ein furchtbarer Fehler gewesen sei und dass er sehr für die Rehabilitierung war. Aber diese Parteilichkeit des Diogenes Laertius ist kein Grund, sein Zeugnis als unzuverlässig zu betrachten. Tatsächlich gibt es eine ganze Reihe von anderen Zeugnissen, die in dieselbe Richtung weisen. Im Übrigen ist es klar, dass Sokrates irgendwann rehabilitiert worden sein muss, weil er natürlich in der Folgezeit zu einer zentralen Figur des intellektuellen Geisteslebens wurde, posthum. Die Frage ist nur, wann. Wie gesagt, Diogenes Laertius braucht das Wörtchen bald, Eutys auf Griechisch. Aber was heißt Eutys in diesem Zusammenhang genau? Es ist ja daran zu erinnern, dass er 500 Jahre später schreibt. Also was heißt aus einer Distanz von 500 Jahren, wenn man sagt bald? Weiter kommt man, wenn man attische Gerichtsreden sich anschaut. Und vor allem gibt es zwei Gerichtsreden, also Reden, die vor Gericht gehalten worden sind, die tatsächlich auf die Verurteilung des Sokrates zu sprechen kommen. Die eine stammt von Hyperides und ist um 360 zu datieren, und die andere von Aischines, von einem der bedeutendsten attischen Lehrer des 4. Jahrhunderts. Und die Aischines-Rede ist genau zu datieren 346, 45. Nun, in beiden diesen Reden nimmt der Redner Bezug auf die Verurteilung des Sokrates, und zwar positiv Bezug darauf, indem er eine Analogie herstellt zu dem Fall, der im Augenblick diskutiert wird, der also über den die Richter zu entscheiden haben. Und der Redner empfiehlt den Richtern, ähnlich zu entscheiden, wie damals die Jury, die Sokrates verurteilt hat. Nun ist es klar, dass das absurd wäre, wenn Sokrates in der Zwischenzeit rehabilitiert worden wäre. Dann würde man sich ja selbst ins Knie schießen. Das heißt, die beiden Redner nehmen Bezug auf etwas, was nach Communis Opinio nach wie vor anerkannt worden ist als positives Beispiel. Und das heißt, dass Sokrates, die Rehabilitierung des Sokrates nach 360 beziehungsweise nach 346, 45 vorgenommen worden sein muss. Wahrscheinlich plausiblerweise in den 30er oder 20er Jahren des 4. Jahrhunderts. Innerhalb dieses Zeithorizonts scheint es plausibel, die zweite Bildnisstatue, das zweite Bildnis, also Typus B, mit dieser Bildnisstatue des Lysipp in Zusammenhang zu bringen, dessen Original wir stilistisch nach dem Platon-Porträt datiert haben. Aber was ist nun mit dem Sokrates-Porträt Typus A, das Sie hier links sehen? Dieses zweite, frühere Sokrates-Porträt, also Typus A, muss ebenfalls in Athen hergestellt worden sein, denn Sokrates war in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts außerhalb von Athen vollkommen unbekannt. Andere Sophisten, also reisende Gelehrten, waren in ganz Griechenland berühmt. Sokrates ist eine ausgesprochene Provinzpflanze, also eine Lokalberühmtheit, aber in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts. Also es muss auch in Athen gewesen sein. Und daraus ergibt sich nun eine bedeutende und eigentlich hochgradig überraschende Konsequenz. Es scheint so zu sein, dass irgendjemand in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts dem Sokrates eine Bildnisstatue errichtet hat. Dem Sokrates, der nur einige Jahre zuvor verurteilt worden war und als öffentlicher Krimineller hingerichtet worden war. Das heißt, diesem öffentlichen Kriminellen, diesem Staatsfeind, wird eine Bildnisstatue errichtet, und zwar vor seiner Rehabilitierung. Das ist hochgradig erstaunlich. Natürlich kann man sich nicht vorstellen, dass diese erste Bildnisstatue ein öffentliches Ehrendenkmal gewesen ist. Einem Staatskriminellen weiht man kein öffentliches Ehrendenkmal. Es muss eine private Weihung gewesen sein. Eine private Weihung erfordert eine Gottheit, der sie gestiftet wird, und ein Heiligtum, in dem sie aufgestellt wird. Nun können wir uns nicht denken, dass eine solche Statue in einem der zentralen Heiligtümer Athens aufgestellt worden sein könnte. Wir müssen also nicht auf der Athener Akropolis zum Beispiel, also wir müssen uns nach einem peripheren, kleineren Heiligtum in marginaler Position umsehen, und dafür können wir uns nochmal auf eine Information des Diogenes Laertius verlassen. Diogenes Laertius berichtet, dass Platon nach der Hinrichtung des Sokrates auf Reisen gegangen sei, ist in verschiedenen Orten gewesen, ist aber 387 vor Christus, also 12 Jahre später, ist es wieder nach Athen zurückgekehrt und erwarb ein Stück Land in einer Gegend, die Akademie hieß. Akademie hieß die Gegend, das sind die beiden Porträts und jetzt das nächste, in einer Gegend, die Akademie hieß, nach dem Heros Akademos, und wir wissen, wo dieses Gelände war, nordwestlich von der Stadt. Sie sehen hier ein Viertel ungefähr der Stadt, Sie sehen hier die Stadtmauer, die alte Stadtmauer, hier sehen Sie die Agora, also den zentralen Platz, hier etwa wäre die Akropolis. Ups, was ist jetzt? Hier ist es okay. Ah ja, kommt es wieder. Wunderbar, vielen Dank. Es muss nur der richtige Mensch aufstehen und dann kommt alles wieder in Ordnung. Also Sie sehen, es ist ziemlich weit außerhalb der Stadt. Da war das Grundstück günstig und hier hat Plato ein Grundstück gekauft. Wir wissen, dass in der Akademie, also in dieser Gegend, dass es ein Gymnasium gab und es gab ein Wäldchen. Beides waren öffentliche Plätze. Und in dieser Gegend hat Plato also Land gekauft und er hat, wir wissen nicht genau wann, relativ bald anscheinend ein Heiligtum der Musen gestiftet, hier in der Akademie. Und in diesem Heiligtum der Musen hat er sich seitdem gerne mit seinen Schülern getroffen und deswegen hat halt die platonische Philosophenschule auch dann den Namen Akademie bekommen. Dieses Musenheiligtum ist nun ein besonders plausibler Ort, wo diese Bildnisstatue gestiftet worden sein könnte. Was die Chronologie betrifft, können wir vorläufig nur sagen, dass das geschehen worden muss nach 387, also nach der Rückkehr von Platon nach Athen, als er eben dieses Grundstück kaufte und irgendwann das Musenheiligtum gestiftet hat. Aber es gibt eine zweite Quelle, die uns noch einen Schritt weiterführt. Und das ist ein Papyrus aus Herkulan. Dieser Papyrus, die Papyri aus Herkulan sind verbrannt. Also stellen Sie sich vor, eine Papyrusrolle, die verbrennt. Die Papyrusrolle ist beschrieben mit schwarzer Tinte. Und das heißt, in der verbrannten Papyrusrolle haben Sie schwarz auf schwarz einen Text. Und das ist im Verlauf von sehr komplizierten Prozeduren, hat man diese Papyrusrollen auseinandergerollt und diese Texte schwarz auf schwarz entziffert. Und der Papyrus, um den es hier geht, gehört zu einer Geschichte der platonischen Akademie, geschrieben von einem Philosophen namens Philodemus, den keiner von Ihnen zu kennen braucht. Philodemus ist ein Gelehrter des ersten Jahrhunderts vor Christus und er hat eben eine umfangreiche Geschichte der platonischen Akademie, war selber Platoniker, geschrieben, und von dieser Geschichte sind uns also diese Fragmente von einer Papyrusrolle, von mehreren Papyrusrollen tatsächlich erhalten. Was Sie hier links sehen, ist eine Umschrift aus dem 19. Jahrhundert. Rechts ist eine Umschrift aus der letzten maßgeblichen Edition, die ein paar Jahre alt ist. Und Sie sehen hier, am Anfang sagt er, woher das Zitat stammt. Er hat nämlich geschrieben, dass er selber sich auf einen Autor, auf einen Gewährsmann bezieht. Und dieser Gewährsmann ist Philochoros. Also Philodem ist dieser Gelehrte des ersten Jahrhunderts vor, zitiert Philochoros. Philochoros ist ein attischer Historiker des späten, vierten, frühen, dritten Jahrhunderts. Und er zitiert Philochoros, und zwar aus dem Tempto im fünften Buch. Und das fünfte Buch des Philochoros, das wissen wir, das reicht von der Zeit um 400 bis 361 vor Christus. Und folglich, wenn das Zitat vom fünften Buch stammt, wissen wir, das bezieht sich auf etwas, auf ein Ereignis zwischen 400 und 361. Und da sagt er, sie weiten Kaianetesan Eikona, ein Bildnis, Sokratus, des Sokrates, und to Dypopatron, die Basis, auf der geschrieben steht, Butes epolisen, Butes hat es gemacht. Butes scheint der Bildhauer gewesen sein, wir haben von diesem Bildhauer Butes keine weitere Nachricht, also, aber das ist die einzige, das heißt, es muss ein relativ unbekannter Bildhauer gewesen sein. Und dann fügt also Philochoros hinzu, Epigegraptai Onomata Psychna. Und dazu stehen auf der Basis Onomata Psychna viele Namen. Das ist das, was dieses Papyrus Fetzlichen uns sagt. Nun sind drei Punkte an dieser Information besonders wichtig. Und wir können, Licht brauchen wir nicht zusammen, weil Sie es ja sehen. Drei Punkte sind daran besonders wichtig. Philodemus macht eben klar, dass dieses Zitat aus dem fünften Buch des Philochoros schreibt und daraus ergibt sich die Datierung zwischen 400 und 361. Und das passt natürlich wunderbar zu dem Sokrates-Porträt Typus A, also zum frühen Sokrates-Porträt. Zweitens, er gibt den Namen an des Bildhauers Butes. Butes, wie gesagt, ist uns sonst völlig unbekannt. Die zweite Bildnisstatue, die Athener dann nach der Rehabilitierung weihten, die haben sie bei Lysipp in Auftrag gegeben. Lysipp ist nun einer der ganz großen Bildhauer des späten 4. Jahrhunderts, eine große Berühmtheit. Butes ist ein Nobody. Und das ist aufregend. Also die zweite Statue von einem berühmten und entsprechend teuren Bildhauer wahrscheinlich, die erste von einem ganz und gar Unbekannten. Der Punkt war vielleicht, dass die Auftraggeber einen Bildhauer aus der unmittelbaren Nachbarschaft suchten und jemand, der bereit war, genau das zu liefern, was sie wollten. Drittens, und das ist vielleicht das Aufregendste, Philochoros sagt, dass auf der Basis der Statue viele Namen standen. Onomata Psychna. Nun, Sychna heißt wirklich viele. Das ist nicht irgendeine beliebige Mehrzahl, sondern viele, also eine ganze Schar. Das könnten nicht 3, 4, 5 sein, sondern es müssen viele sein. Und das ist nun sehr merkwürdig, denn Weihungen sind normalerweise von einer Person im Singular gestiftet oder bei Verwandten, also zwei Brüder können etwas gemeinsam stiften oder Vater und Sohn können etwas gemeinsam stiften. Oder eine Gruppe von Kollegen, zum Beispiel Priester, Schatzmeister, also, aber es muss eine Gruppe sein, die irgendwie eine Kohärenz hat. Wenn, und normalerweise sind das auch eben nicht viele, sondern eine kleinere Gruppe, wenn aber viele in dieser Weise sich öffentlich profilieren, dann geben sie sich selber als Kollektiv, als Mitglieder eines Kreises oder eines Clubs zu erkennen. Auf Griechisch würde man sagen einer Koinonia oder einer Hetaireia. Und solche Clubs sind in der griechischen Geschichte und vor allem in der athenischen Geschichte ein einigermaßen verbreitetes Phänomen. Im 5. und 4. Jahrhundert haben sie oft einen politischen Charakter und werden von Outsidern, also von den Außenseitern, von denen, die nicht zum Club gehören, werden sie wahrgenommen als ein Club, der sich gegenüber den demokratischen Autoritäten der Polis in einer gewissen Opposition verhält. Also antidemokratische Clubs häufig. Und es spricht vieles dafür, dass Sokrates und seine Schüler nicht unbedingt vielleicht als ein Club organisiert gewesen sind, als eine Hetaireia, aber von Leuten, die nicht dazugehörten, eben als eine Hetaireia wahrgenommen worden sind. Und wenn sie als eine solche wahrgenommen wurden, spricht einiges dafür, dass die Schüler des Sokrates sich auch nach seinem Tod, als sie wieder in Athen sich trafen und anfingen, sich zu organisieren, sich die Form einer solchen Hetaireia gegeben haben könnten. Die Stiftung einer Bildnisstatue des verstorbenen, hingerichteten Lehrers vor seiner Rehabilitierung ist natürlich ein Akt der politischen Provokation, ganz offensichtlich, eine radikale politische Provokation, und in dem die Mitglieder alle ihren Namen auf die Basis vermerken, nehmen sie auch die Verantwortung für eine solche Provokation auf sich. Wir können also zusammenfassen, was wir imstande sind, festgestellt zu haben, über die Daten der beiden Bildnisstatuen. Typus 1 muss nach 387 in Auftrag gegeben worden sein, als Plato wieder nach Athen zurückkommt, aber vor 360, denn da nimmt das 5. Buch des Philochoros sein Ende. Und auf der anderen Seite gibt uns die Rede des Aeschines gegen Timarchos 346 den frühesten Zeitpunkt, nachdem Sokrates rehabilitiert worden sein könnte und damit für den Auftrag der zweiten Sokrates-Statue Typus B. Soweit die Nachrichten zum Porträt. Nun habe ich gesagt, dass ich darüber hinaus auch auf die beiden Symposien eingehen möchte, und tatsächlich, die beiden Symposien sind in den letzten Jahren als eine zentrale Quelle für die Physiognomie des Sokrates verwendet worden. Die Frage ist nun, wir haben jetzt festgestellt, was wir über das Bildnis wissen und über seine Chronologie, was wissen wir nun über die Chronologie der Dialoge der beiden Symposien? Das ist kompliziert, und ich möchte nur kurz erinnern, was wir überhaupt über die Chronologie der platonischen Dialoge wissen. Wir wissen, dass Sokrates 399, als er etwa 70 Jahre alt war, angeklagt, verurteilt und hingerichtet worden ist, Und wir wissen, wie die Anklage lautete. Die Anklage lautete auf Gottlosigkeit, auf Griechisch Asebeia. Diogenes Laertius, unser Gewährsmann, immer wieder zitiert aus der Anklageschrift, die im 2. Jahrhundert unserer Zeit immer noch im athenischen Staatsarchiv erhalten war. Sokrates, ich zitiere aus der Anklageschrift, Sokrates hat gegen das Gesetz verstoßen, indem er die Götter nicht ehrt, die von der Polis geehrt werden, und andere Gottheiten, Daimonia heißt es im Text, eingeführt hat. Also Gottlosigkeit, weil er die etablierten Götter nicht ehrt und andere Daimonia eingeführt hat. Er hat ferner gegen das Gesetz verstoßen, indem er die Jugend verführt bzw. verdorben hat. Das griechische Verb lautet diaphteiro. Das wird noch einmal kommen. Das vorgeschlagene Strafmaß ist der Tod. Zitat Ende. Also eine sehr kurze Anklageschrift. Das war die offizielle Anklageschrift. In Platons Apologie macht Sokrates klar, dass das nur die offizielle neueren Anschuldigung war. Er sagt, es gibt auch ältere Anschuldigungen gegen mich, also gegen ihn, und die waren vage und schwerer zu bekämpfen. Er sagt, wenn man sich auf die einlässt, dann ist es wie Schattenboxen. Also das sind eher so allgemeine Vorurteile. Und er sagt auch, wer an diesen Vorurteilen im Wesentlichen schuld ist. Wesentlich schuld war Aristophanes, der Sokrates angegriffen hatte in einer seiner berühmtesten Komödien, nämlich den Wolken. Nach der Verurteilung und der Hinrichtung des Sokrates ging die Diskussion überhaupt erst los. Wir können davon ausgehen, dass die Mehrheit der Bürger das Urteil als gerecht empfand, aber es gab natürlich eine Minderheit, die damit nicht einverstanden war, und zu dieser Minderheit gehörten unvermeidlicherweise die Parteigänger und Schüler des Sokrates. Für diese hatte das Urteil und die Hinrichtung nicht nur zum Tod des Lehrers geführt, sondern sie war natürlich eine Katastrophe, weil das war ein gravierender Schlag gegen die Philosophie des Sokrates überhaupt, gegen die Lehren des Sokrates und folglich auch gegen die Lehre der Schüler. Und inzwischen hatten eine Reihe von Schülern des Sokrates selber Schulen gegründet und unterrichteten. Und sie konnten dieses Urteil daher nicht unwidersprochen lassen. Und sie haben angefangen, sich zu äußern und haben Verteidigungsreden des Sokrates geschrieben. Sowohl Plato wie Xenophon haben solche Apologien, wie es auf Griechisch heißt, geschrieben. Die Apologie des Platon ist berühmt. Xenophon hat nicht nur eine Apologie, sondern zwei weitere apologetische Schriften geschrieben, die in seinen Memorabilia, also die Erinnerungen an Sokrates, erhalten sind. Aber es gab nicht nur Verteidigungen des Sokrates, sondern es gab auch Anklageschriften. Es gab auch Schriften, die veröffentlicht wurden, um zu zeigen, das Urteil war rechtens, es war korrekt, es war richtig, Sokrates zu verurteilen. Und die berühmteste unter diesen ist eine Schrift eines Redners namens Polykrates, der hat eine Anklage gegen Sokrates geschrieben, die nicht erhalten ist, die im 4. Jahrhundert, also in der Antike, gelegentlich für die offizielle Anklageschrift gehalten worden ist. Das ist falsch. Das hat schon ein Gelehrter in der römischen Kaiserzeit gemerkt, weil in diesem Text Polykrates plötzlich schreibt, nimmt Bezug auf die Renovierung der Stadtmauer in Athen, und diese Renovierung hat 93 stattgefunden, also 6 Jahre nach der Hinrichtung des Sokrates. Also es ist einfach ein Pamphlet gegen Sokrates, was aber mit dem ursprünglichen Prozess nichts zu tun hat. Und besonders wichtig ist dieses Pamphlet deswegen gewesen, weil, wie gesagt, das Pamphlet ist verloren, aber wir haben nur wiederum Reaktionen darauf, weil Polykrates in ihm anscheinend zum ersten Mal eine politische Anklage gegen Sokrates erhoben hat, nämlich die Anklage, der Lehrer gewesen zu sein von Alkibiades und von Kritias. Das sind zwei Politiker der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts. Der eine ist 451 geboren, der andere 460. Und es herrschte unter den Nachgeborenen Konsens, dass diese beiden Politiker, Kritias und Alkibiades, der Stadt mehr geschadet hätten als irgendjemand sonst. Und für diese beiden Schädlinge hat Polykrates gesagt, das sind Schüler des Sokrates, folglich ist Sokrates dafür verantwortlich. Und die, die den Sokrates verteidigten, die gaben sich Mühe, unter anderem auch diese Anklage zu widerlegen. Das kann man bei Sokrates, bei Xenophon nachlesen in den Memorabilien, aber das spielt auch im Symposion des Plato eine gewisse Rolle. Nun kann ich in die Details der Forschung nicht eingehen, das würde Sie langweilen und würde auch zu heilloser Verwirrung führen. Das, was man festhalten kann, ist, es gibt eine gewisse Tendenz, die platonische Apologie für früh zu datieren. Das Argument ist, dass man sagt, er muss die Rede, die Plato zu seiner eigenen Verteidigung, Entschuldigung, Sokrates zu seiner eigenen Verteidigung, also Sokrates hat sich vor Gericht selbst verteidigt, das wissen wir, und die allgemeine Einschätzung ist, dass Plato diese Rede des Sokrates noch so im Kopf hatte, dass er sie aufschreiben konnte. Nun ist das natürlich ein bisschen naiv, weil man ist die Frage, ob wir wirklich hier das Protokoll geben will dieser authentischen Rede, ob er oder ob Plato nicht eine Rede fingiert. Nur im ersten Fall kann man sagen, er muss sie noch in Erinnerung gehabt haben. Aber wie auch immer, es gibt also eine gewisse Tendenz, die platonische Apologie hoch zu datieren. Bei den apologetischen Schriften des Xenophon ist es sehr viel komplizierter und man geht bis in die 370er Jahre hinunter. Bei den Symposien ist es noch komplizierter. Bei den beiden Symposien geht man wiederum davon aus, dass das platonische Symposion die platonische Apologie voraussetzt, also dass es jünger ist als die platonische Apologie, mehr aber eigentlich nicht. Und ansonsten schwanken die Datierungen für die beiden Symposien zwischen 385 und 370. Also das ist ziemlich genau dieselbe Bandbreite an Schwankungen, die wir für die Bildnisstatue haben. Der jüngste Vorschlag geht in die Richtung, dass man sich überlegt, dass Xenophon zuerst ein Symposion geschrieben haben könnte, dann hat Platon sein Symposion geschrieben, dann hat Xenophon das Symposion des Plato gelesen und hat im letzten Buch seines Symposions die platonischen Anregungen verarbeitet. Aber wie auch immer, was wir festhalten können, es gibt überhaupt keinen Grund, keinen festen Grund, um die beiden Symposien zu datieren. Und es gibt also auch keinen Grund zu behaupten, dass die Texte, die wir haben, älter sind als die Bildnisstatue. Gut, und nun zum Inhalt der beiden Symposien. Sie haben ein Handout und auf dem Handout stehen noch mehr Stellen da, aber stehen unter anderem auch die Stellen, die ich kurz besprechen würde. Bei Platons Symposion konzentriere ich mich auf dessen letzten Teil. Gegen Ende des Gastmahls, das im Hause des Agathon stattfindet, bis dahin ist mit einer gewissen Zurückhaltung getrunken worden und man hat schöne Reden gehalten, die ein Lob des Eros betreffen, des Liebesgottes Eros. Und die Party geht zur Neige, man ist dabei, sich zu verabschieden, als volltrunken Alkibiades die Bühne betritt, beziehungsweise in das Haus eindringt. Alkibiades, das ist, wie gesagt, einer der beiden Politiker, die Athen am meisten geschadet hatten. Und er besteht darauf, selber eine Rede halten zu können. Nun, er will aber nicht Eros preisen, sondern er will Sokrates preisen. Und das macht er auch. Er ist nicht zurückzuhalten. Und in dieser Rede unterstreicht Alkibiades zwei Züge des Sokrates. die auch im ganzen Dialog gleich am Anfang erwähnt worden wären. Also das ist nicht einfach nur eine Fantasie dieses volltrunkenen Gesellen, sondern von Anfang an wird gesagt, Sokrates sei Atopos. Atopos heißt seltsam. Das kommt von A und Topos, nicht am Ort, nicht am Platz, verkehrt, aber mit einer Tendenz ins Unschickliche hinein. Also Sokrates ist Atopos, ist seltsam und eben unschicklich. Erstens. Zweitens sagt Alkibiades immer wieder, Sokrates sei Hybristes. Und Hybristes heißt frech, unverschämt, frevelhaft. Atopos und Hybristes, das ist sehr merkwürdig, weil also er will ihn ja preisen. Ne? Das sind eigentlich zwei Eigenschaften. Aber wir werden sehen, was es damit auf sich hat. Und dann sagt er, Sokrates sei Eironoiomenos. Eironoiomai ist ein Verb und das heißt, ich verhalte mich ironisch. Und dazu gehört eine ganze Gruppe von Wörtern auf Griechisch. Eironeia ist das Substantiv, Ironie. Eiron ist das Adjektiv, wenn jemand ironisch ist. Eironikos heißt, ist ein Adverb, ich verhalte mich ironisch. Und Eironoiomai ist ebenfalls das Verb dazu. Dieser ganze Komplex von Worten war vor dem Symposion, vor dem platonischen Symposion, eigentlich immer als negativ behaftet worden. Es stand, Ironie heißt Lügenhaftigkeit, jemand, der sich verstellt. Und Platon im Symposion ist der Erste, der das Wort Ironie ironisch verwendet, indem er sagt, Sokrates ist jemand, der sich verstellt, und zwar in dem Sinn zum Beispiel, er versteckt sein wahres Wesen, er gibt vor, unwissend zu sein, dabei ist niemand weiser als er. Und weil er sein Wesen verstellt, muss jemand anders kommen und sein wahres Wesen offenbaren. Und das ist die Rolle, die Alkibiades in dieser Rede auf sich nimmt. Das sind also die drei Eigenschaften, Hybris, Atopia und Eironeia, Ironie. Und diese drei Eigenschaften sind Variationen der Eigenschaften, die in den alten Anklagen von Sokrates, die ihm vorgeworfen worden waren. Also Alkibiades greift diese Anklagen auf und gibt ihnen eine positive Wendung. Seit dem allerersten Anfang seiner Rede zieht Alkibiades einen Vergleich zwischen Sokrates und den Satyrn im Allgemeinen und dem Satyr Marsyas im Besonderen. Und er fängt an, indem er die physische Erscheinung des Sokrates nennt. Er sähe einfach aus wie ein Satyr, wie Marsyas. Und dann sagt er, du entsprichst dem Marsyas aber auch in jeder anderen Hinsicht, Kaitala. Und dieser selbe Vergleich und dieses selbe Interesse für die Physiognomie des Sokrates taucht auch auf im Symposion des Xenophon. Das sind die Texte A bis C auf Ihrem Handout. Die beziehen sich darauf, dass Sokrates in einen Schönheitswettbewerb gerät mit Kritobulos. Das ist ein junger Mann, dem alle in Athen nachlaufen, der also einer der Schönlinge ist. Und ausgerechnet mit diesem schönen jungen Mann tritt Sokrates in einen Schönheitswettbewerb. Text A. Es fängt also an, mitten im Satz. Wie war das? Fiel da Sokrates ein. Das klingt ja, als hieltest du Prahler dich, er spricht Kritobulos an, für schöner als mich. Allerdings, sagte Kritobulos, sonst müsste ich ja von allen Silenen in den Satyrspielen der hässlichste sein. Silene und Satyr sind hier Synonyme, also lassen Sie sich durch die zwei verschiedenen Worte nicht täuschen. Text B. Weißt du nun, fragte er, nämlich Sokrates, den Kritobulos, weißt du denn, wozu wir unsere Augen brauchen?
Zum Sehen natürlich, antwortet Kritobulus. Demnach wären nun schon meine Augen schöner als deine. Wieso? Weil deine nur geradeaus schauen, meine Stielaugen aber auch seitlich. Willst du damit sagen, dass der Krebs von alle Lebewesen die schönsten Augen hat? Fragt Kritobulus. Allerdings, antwortet Sokrates ganz ungerührt. Nun wohl, meinte Kritobulus, und unsere beiden Nasen, welche ist da schöner, deine oder meine? Ich, sagte Sokrates, finde meine schöner, wenn denn die Götter uns die Nase zum Riechen geschaffen haben. Deine Nüstern schauen ja zu Boden, aber meine stehen weit offen und können die Gerüche von überall her einziehen. Aber wie kann denn eine stumpfe Nase schöner sein als eine gerade? Weil sie, erwiderte Sokrates, die Augen nicht verbaut, sondern schauen lässt, wohin sie wollen, während die hohe Nase wie ein Bollwerk den Blick abriegelt. Wegen des Mundes, sagte Kritobulus, gebe ich auf. Wenn er zum Abbeißen da ist, nimmst du viel größere Bissen als ich. Er hat also gemerkt, auf welches die Argumentationsschiene von Sokrates ist. Worauf Sokrates, und mit meinen dicken Lippen, meinst du nicht, dass ich auch den weicheren Kuss habe als du? Und dies rechnest du nicht als Beweis für meine größere Schönheit, dass die Silene, die doch von Göttinnen abstammen, mir ähnlicher sind als dir. Dann noch ganz kurz Text C. Nach der Abstimmung, in der Abstimmung wird Kritobulus einstimmig zum Sieger erklärt. Einstimmig, das heißt auch Sokrates muss für ihn gestimmt haben. Und nach der Abstimmung wirft Sokrates dem Kritobulus vor, dass seine Schönheit die Macht habe, ich zitiere, Schiedsleute bzw. Richter zu verderben, bestechen. Das griechische Wort ist diaphtheiro. Und das ist interessant, es ist genau dasselbe Wort wie in der Anklage. Und sie haben hier eine Umkehrung der Anklage. Also in der Anklage heißt es, Sokrates diaphtheire besticht, verdirbt die Jugend. Und hier haben sie einen besonders schönen jungen Mann, der die Richter verdirbt, besticht mit seiner Schönheit. Und zwar zu Ungunsten des Sokrates. Die Anspielung auf den Prozess, auf den realen Prozess ist unverkennbar. Gut, die satyrähnlichen Züge der beiden Porträts sind nun unverkennbar und ich zeige Ihnen nur, wie Satyren aussehen. Satyren haben eine vollkommen kodifizierte Ikonografie in Griechenland, also jeder weiß, wenn jemand sagt, du siehst aus wie ein Satyr, weiß jeder, was für eine Physiognomie gemeint ist. Und ich zeige Ihnen hier lauter Beispiele, absichtlich Beispiele, die vor dem Tod des Sokrates sind. Also Sie sehen hier eine attische Vase, um 420 ein Kopfgefäß, das aus einem Satyrkopf besteht und rechts sehen Sie zwei Münzen aus Katane mit einer Frontalansicht eines Satyrn und mit einem Seitenprofil. Und Sie sehen diese Knubbelnase, Sie sehen hervortretenden Augen und Sie sehen normalerweise die hohe Glatze. Also das sind lauter Merkmale, die sehr stark, die Ähnlichkeit ist, glaube ich, relativ klar. Nun, was sind Satyrn für Wesen? Satyrn sind also nicht nur hässlich und komisch, wie man an diesen Zügen sieht, also sie unterscheiden sich deutlich vom Schönheitsideal, sondern sie verhalten sich auch ungehörig. Satyrn haben einen unverwüstlichen Appetit auf Wein und Sex. Sie trinken den Wein ungemischt, in rauen Mengen, verlieren dadurch aber nicht an Körperbeherrschung. Zum Beispiel, das ist eine Szene aus einem Gruppen von Satyrn, die also ihre Art von einem Bankett feiern. Sie trinken den Wein ungemischt und dieser Satyr hier, der hat sich zurückgelehnt und balanciert auf den Zehenspitzen und auf den Fingerspitzen. Und gleichzeitig balanciert er auf seinem erigierten Penis ein Kantaros, den ein anderer hier mit Wein zu füllen im Begriff. Also ziemlich schwierig. Ziemlich schwierig. Und das
Das muss man ihnen schon lassen, das sagt ihnen das also Köln. Ja, die trinken und trotzdem kriegen sie noch sowas hin. Hier sehen Sie eine Szene, die spielt in einem Heiligtum, das ist ein Altar, und Saturn sind dabei, die Götterbotin Iris anzufallen. Also die Götterbotin Iris ist jemand, den man sowieso nicht anfallen sollte. Und natürlich noch viel weniger in einem Heiligtum, wo man eigentlich ein extrem gesittertes Verhalten an den Tag legen sollte. Also Sie sehen, dass auf Saturn überhaupt kein Verlass ist, Saturn verhalten sich Normen und Sittenlieder. Und eines der schönsten Beispiele ist dieses, das ist ein Weingefäß, eine Relikte um 480 vor Christus, und da ist einer der Saturn dabei, eine überlebensgroße Herme, die hat er umgestürzt, also das ist ein Standbild des Hermes, ein halb ikonisches Standbild des Hermes, das einzige ikonische dran ist der Kopf und der Penis, und er bearbeitet die mit einem Vorschlaghammer. Und das ist unfair, das ist natürlich etwas, was man überhaupt nicht tun soll. Das gehört sich einfach überhaupt. Das ist sogar frevelhaft. Das ist nicht nur normwidrig, sondern eigentlich Asebes, also gottlos. Und das greift voraus einen berühmten Hermokokiden-Frevel. Das ist passiert mitten im Peloponnesischen Krieg, 415, während die Athener die Flotte für die Expedition nach Sizilien vorbereiteten, die von Alkibiades hatte den Oberbefehl. Der Oberbefehl sollte bei Alkibiades liegen, und eines Morgens stellten sie fest, alle Hermen der Stadt waren umgestürzt und verstümmelt worden. Und daraus folgte ein Riesenskandal und ein Prozess, und viele haben Alkibiades in Zusammenhang mit diesem Frevel gebracht. Das interessiert uns jetzt aber nicht, sondern uns interessiert einfach, dass ein solcher Satyr schon viele Jahre vorher gewissermaßen diesen Frevel, der sich dann historisch 415 ereignet, vorwegnimmt. Soweit zum allgemeinen Verhalten der Satyren. Man kann sagen, typisch für sie ist ein Verhalten, das Atopon ist, also merkwürdig, hybristäisch, frevelhaft und sogar Asebes. Also das sind genau die Anklagen, die ja gegen Sokrates erhoben worden sind. Mehr kann man über Saturn erfahren aus dem Mythos. Es gibt nicht viele Mythen, die von Saturn handeln. In den meisten Mythen kommen Saturn nicht vor, aber drei davon betreffen doch. Drei Mythen gibt es, die Saturn betreffen. Der erste Mythos ist die Geschichte von Midas, König von Phrygien. Er wollte wissen, was dem Menschen gut bekommt, was das Beste ist für den Menschen, und er ließ zu diesem Zweck einen Satyrn fangen, der sich außerhalb der Stadt aufhielt, der hieß Silenus, und er ließ den Silen fangen, er ließ einen Brunnen bauen, aus dem Wein sprudelte. Der Silen kam an, weil er das lecker fand, wurde dann gefesselt, in die Stadt geführt, dem König vorgeführt, und der König fragte ihn, was ist das Beste für den Menschen? Und Silen antwortet, das Beste für den Menschen ist nicht geboren zu werden. Und wenn man schon mal geboren ist, dann ist das Beste, so früh wie möglich wieder zu sterben. Uns beschäftigt aber jetzt nicht die dunkle Antwort des Silen, sondern dass Silen eben eine Weisheit hat. Er lebt vor der Stadt, er ist ein Sonderling, ist eine wilde Figur, aber er hat eine Weisheit, die über die Weisheit der Menschen hinausgeht, und deswegen muss man ihn fangen und in die Stadt führen. Mit demselben Namen Silenos verbindet sich ferner die Geschichte der Geburt des Dionysos. Dionysos wurde, weil seine Mutter durch einen Betriebsunfall zu Tode gekommen war, der kleine Dionysos wurde vom Vater, nämlich Zeus, in seinen eigenen Schenkel eingenäht und wurde dann aus dem Schenkel geboren. Nach der Schenkelgeburt, aber Dionysos war noch ganz klein, bedurfte er der Pflege und wurde der Pflege der Nymphen und des Silen anvertraut. Und Silen hat ihn dann erzogen. Also Silen ist der Erzieher des Dionysos, hat also eine pädagogische Ader. Und die berühmteste Geschichte, auf die Alkibiades auch Bezug nimmt in seiner Rede im Symposion, ist natürlich
die Geschichte des Marsyas. Marsyas war ein Virtuose der Doppelflöte. Das ist eine Art Oboe mit zwei Röhren und er konnte unglaublich gut auf dieser Doppelflöte spielen. Und Alcibiades sagt, du bist wie Marsyas, du bist nämlich Hybristes, du bist unverschämt, erstens. Zweitens bist du ein Virtuose. Und Marsyas brauchte ein Instrument, die Doppelflöte, aber du brauchst gar kein Instrument, denn du schaffst diese Faszination deiner Zuhörer einfach nur mit Worten. Das sind die beiden Punkte, in denen er Sokrates mit Marsyas vergleicht. Er erwähnt nicht das Ende des Mythos, was aber natürlich jeder zeitgenössische Leser wusste, denn Marsyas ging in seinem Übermut so weit, Apollon herauszufordern. Sie, wer besser spielen könnte, Apollon auf der Leier und Marsyas mit der Doppelflöte. Die Musen agierten als Jury. Sie sprachen dem Apoll den Sieg zu und die beiden hatten ausgemacht, der Sieger könne mit dem Besiegten so verfahren, wie er wolle. Marsyas hatte das vielleicht nicht besonders ernst genommen und Apollon beschloss, ihn hinrichten zu lassen als Strafe für seinen Frevel, indem ihm bei lebendigem Leib die Haut abgezogen wurde. Zur Strafe für seine Hybris, wie es im Mythos heißt. Und Hybris und Hybristes, wir sind ja immer wieder schon darauf gekommen, dass das auch bei Sokrates eine Eigenschaft ist, die ihm zugeschrieben wird. Dieses dunkle Ende des Marsyas spielt natürlich im Symposion überhaupt keine Rolle. Nicht zuletzt, weil Sokrates natürlich noch am Leben ist. Die Szene spielt 416 vor Christus, also 17 Jahre vor der Hinrichtung des Sokrates. Aber jeder, der liest oder der hört Alcibiades, dass er sagt, Sokrates, du bist wie Marsyas, es ist klar, dass die Hinrichtung beider sofort präsent sein muss. Kurz und gut, der Satyr ist ein unzivilisiertes, halbgöttliches Wesen, das die Regeln der Polis nicht achtet. Sein Verhalten ist atopon, seltsam, bisweilen sogar asebäisch, frevelhaft. Er verfügt aber über ein Wissen, das über das menschliche Wissen hinausgeht und er hat ein starkes erzieherisches Talent. Die Figur des Satyrn scheint deswegen gewählt worden zu sein für Sokrates, weil die Figur des Satyrn in ihren unterschiedlichen und widersprüchlichen Facetten ein fantastisches Gleichnis für die unterschiedlichen und widersprüchlichen Facetten in der Person des Sokrates darstellt. Das heißt, wir haben es im Porträt des Sokrates in Gestalt eines Satyrn nicht mit einer Widerspiegelung des realen Sokrates zu tun, sondern mit einem posthumen Konstrukt. Und darüber braucht man sich eigentlich auch nicht zu wundern, denn das Bildnis kann frühestens 15 Jahre nach dem Tod des Sokrates entstanden sein. Und wir können sicher sein, dass es kein Medium in Athen gab, in dem die reale Physiognomie des Sokrates festgehalten worden sein könnte. Also die Skizze, die intime Zeichnung, die Miniatur, was es auch immer in der Neuzeit an Bildnisgattung gibt, das gab es nicht. Es gab nur Bildnisstatuen, die in der Öffentlichkeit standen und es kann von Sokrates keine Bildnisstatue gegeben haben, bevor nicht seine Schüler eine in den späten 80er Jahren gestiftet haben. Das heißt, in dem Augenblick, wo sie eine Bildnisstatue stifteten, mussten sie ein Bildnis konstruieren, mussten sie dem Bildhauer sagen, wie sie ihn darstellen wollten, und sie haben sich für einen extrem provozierenden Bildnistypus entschieden, nämlich Sokrates als einen Silen darzustellen. Interessant ist nun, jetzt gehen wir wieder zu den literarischen Quellen, interessant ist nun, dass die Hässlichkeit, die in diesen Quellen betont wird und die Silenshaftigkeit in keiner früheren Quelle erwähnt wird. Es gibt vor den beiden Symposien keinen einzigen Text, in dem von der Hässlichkeit des Sokrates die Rede wäre, in dem von der Ähnlichkeit mit einem Satyrn die Rede wäre, in dem überhaupt von der physischen Erscheinung von Sokrates die Rede gewesen wäre. Das heißt, die physische Erscheinung des Sokrates wird erst in diesem Augenblick, erst 15 Jahre nach dem Tod, zum Thema, vorher nicht. Und besonders interessant ist das Schweigen in einem literarischen Werk, was erhalten geblieben ist, nämlich in den Wolken des Aristophanes. Die Wolken des Aristophanes sind 423 vor Christus aufgeführt worden und dann die redigierte Fassung, die wir haben, ist 5 Jahre später entstanden, 417. Es ist das einzige literarische Dokument über Sokrates zu Lebzeiten des Sokrates, sonst haben wir nichts. Und die Wolken gehören zu einer Gattung, nämlich zur Komödie, in der es eigentlich gang und gäbe ist, sich über die physiognomische Erscheinung desjenigen, der verspottet wird, lustig zu machen. Das hat man in der Komödie immer wieder gemacht. Sokrates ist der negative Held der Wolken. Sokrates wird durch den Kakao gezogen. Interessanterweise spielt die Physiognomie des Sokrates in dieser Komödie überhaupt keine Rolle. Schweigen. Sokrates, sein Schüler Chairephon und andere Schüler, die anonym bleiben, werden beschrieben, sie werden geschrieben als eine Gruppe von, ich zitiere, Gauner, Quacksalber, arme Teufel, bleich und barfuß. Zitat Ende. Das ist das, was gesagt wird. Daran sind zwei Dinge wichtig. Das eine ist, dass es eben eine Kollektivphysiognomie ist, also nichts, was spezifisch auf Sokrates abzielt, sondern ganz allgemein. Zweitens sind das Eigenschaften, die mit Satyrn überhaupt nicht kompatibel sind. Bleiche Hungerleider passt überhaupt nicht zu Satyrn. Und Sokrates ist in diesem Stück natürlich auf der Bühne gestanden. Der Schauspieler, der ihn verkörperte, trug eine Maske. Wir haben keine Ahnung, was für eine Maske. Nur eins können wir interessanterweise sagen, es war keine Satyrmaske. Und das können wir aus zwei Gründen sagen. Erstens, weil die Satyrmaske eine Maske ist, die zum Satyrspiel gehört, zu einer anderen dramatischen Gattung. In der Komödie kommen keine Satyrmasken vor, erstens. Zweitens, weil alles das, was wir über diese Gruppe erfahren, mit dem Verhalten von Satyrn nicht kompatibel ist. Die vergessen zum Beispiel zu essen. Sie vergessen zu essen, weil sie an das denken, was am Himmel ist, jenseits von dem, was wir hier vor uns sehen, oder in den Tiefen der Erden verborgen. Das heißt, sie kümmern sich nicht um den Alltag, sondern sie jagen Sachen nach, die jenseits ist. Und das ist nun genau das Gegenteil von dem, was Satyrn macht. Satyrn sind immer fixiert auf das, was sie vor der Nase haben. Und wie gesagt, normalerweise auf Alkohol und Sex. Daraus, aus diesem allgemeinen Schweigen über die Physiognomie des Sokrates, in den ganzen sokratischen Schriften vor den Symposien und in den Wolken kann man, glaube ich, den Schluss ziehen, dass der reale Sokrates vergleichsweise unauffällig aussah. Die Physiognomie des Sokrates wird zu einem literarischen Sujet erst geraume Zeit nach seinem Tod, als man natürlich weiß, dass er hingerichtet worden ist, als die Hinrichtung zu seiner Erscheinung gehört und wahrscheinlich erst in dem Augenblick, wo die Schüler die Entscheidung fassen, dem Sokrates eine Bildnisstatue zu errichten. Denn man muss sich noch einmal klar machen, das Interesse für die Physiognomie des Sokrates in den beiden Symposien ist hochgradig erstaunlich. Es ist nicht nur isoliert, sondern auch hochgradig erstaunlich. Erstens, man kann die Lehre des Sokrates vermitteln und weiter tradieren, ohne die Physiognomie des Sokrates zu erwähnen. Man braucht das gar nicht. Das hat man auch ständig gemacht. Also die Physiognomie des Sokrates trägt nichts dazu bei zum intellektuellen Erbe des Sokrates. Das intellektuelle Erbe lässt sich transportieren, ohne die Erscheinung zu erwähnen. Zweitens, im Rahmen der sokratischen Philosophie, die eigentlich die Maßgeblichkeit der äußerlichen Erscheinung überhaupt in Frage stellt, gegen die normale griechische Erwartung, die einfach davon ausgeht, dass ethische Vollkommenheit sich auch in der Vollkommenheit der Erscheinung niederschlägt, also das berühmte Ideal der Kalogarithmia. Dieses Ideal wird von Sokrates immer wieder in seinen Schriften dekonstruiert und er bestreitet, dass die äußere Erscheinung eine Wichtigkeit habe. Umso merkwürdiger ist, dass in zwei sokratischen Schriften eben die Erscheinung so in den Fokus der Aufmerksamkeit gerät. Wie kamen die Schüler darauf, in dieser Art und Weise auf die Physiognomie zu fokussieren? Die einzige Erklärung, die uns plausibel scheint, ist die, dass sie eben die Entscheidung getroffen hatten, dem Meister eine Statue zu errichten und deswegen nun in der Notsituation waren, dem Bildhauer zu sagen, wie sie ihn dargestellt haben wollten. Das muss eine ganze Diskussion ausgelöst haben, von der in den beiden Symposien wir gewissermaßen die einzelnen Puzzleteile noch erhalten haben. Auf die Ähnlichkeit, und damit komme ich wieder zu einem Text, ich bin fast fertig, auf die Ähnlichkeit zwischen Sokrates und dem Satyrn kommt Alkibiades am Ende seiner Rede noch einmal zu sprechen und bringt den Vergleich Sokrates-Satyr auf den Punkt. Das ist Text G. Und viel anderes könnte man gewiss noch von Sokrates rühmen. Besonders staunenswert finde ich aber, dass er durchaus keinem anderen Menschen ähnlich ist, weder aus der früheren Zeit noch von heute. Denn nähme man Achilleus, so könnte man ihn etwa Brasidas, das ist ein zeitgenössischer Feldherr, oder andere an die Seite stellen. Und Nestor oder Antenor könnte man mit Perikles vergleichen. Und so könnte man auch für andere große Männer Vergleiche finden. Wie aber dieser Mensch in seiner Wunderlichkeit, Atopia, ist, er selbst und seine Reden, so würde man auch von fern nichts Ähnliches finden, weder bei den jetzigen noch bei den Alten. Es sei denn, man wollte ihn, Sokrates, wie ich es eben tue, mit keinem Menschen vergleichen, sondern mit den Silenen und Satyrn, seine Person und seine Rede. Zitat Ende, Sokrates als Satyr, dieses Bild liefert ein Gleichnis für seine ganze historische Persönlichkeit, für sein Leben und ganz entscheidend für sein Tod. Er ist hingerichtet worden wie Marsyas. Und dieselbe Botschaft wird in visueller Form von der Porträtstatue transportiert. Wenn man hier nochmal die beiden Kopien. Wenn man ein neues Wort prägen dürfte, um den Prozess zu beschreiben, dem Sokrates unterworfen wird, sowohl in den beiden Symposien wie in dieser Bildnisstatue, dann würde ich sagen, es ist ein Beispiel von etwas, was ich Aposatyrose nennen möchte, also die Verwandlung eines Menschen in einen Satyrn. Das ist eine leichtere Form von Apotheose, also es ist keine Apotheose, aber eine Aposatyrose. Und man muss sich immer vor Augen halten, dass die Satyrn unsterbliche Wesen sind. Also sie sind einerseits untermenschlich in ihren vielen Verhaltensformen, aber in einer wesentlichen Punkt auch übermenschlich. Nun stellen wir uns vor, wir sind ein normaler Athener und wir kommen eines Tages in das Heiligtum der Musen an der Akademie, im zweiten Viertel, um die Mitte des vierten Jahrhunderts und treffen eine Bildnisstatue mit diesen Bildniszügen. Eine Bildnisstatue, die stellt einen öffentlichen Kriminellen dar, der kaum eine Generation vorher, weniger als eine Generation vorher, verurteilt und hingerichtet worden ist. Was würde dieser Durchschnitts-Athener denken, wenn er diese Statue sieht? Nun, einerseits würde er denken, das ist ein komischer und hässlicher Bursche, indem er die geläufigen Standards anwendet. Bei näherem Überlegen könnte aber ins Sinnieren kommen und könnte sich vorstellen, dass vielleicht diese Statue genau diese Standards in Frage stellt und dass hier jemand porträtiert worden ist, der halbgöttliche, jedenfalls übermenschliche Fähigkeiten hatte, der die weit über die Fähigkeiten normaler Menschen hinausgehen. Die Entscheidung von Sokrates Schülern, dem geliebten Meister eine Bildnisstatue im Musenheiligtum der Akademie zu stiften, ist eine zu tief provokative Entscheidung gewesen, die aber die Diskussion doch so weit beeinflusst hat, dass eine Generation später die Polis wieder ihren Beschluss revidiert hat und tatsächlich Sokrates rehabilitiert hat und ihm eine zweite Bildnisstatue gestiftet hat, die dieser frühen Bildnisstatue auffällig gleicht. Die Implikationen dieser ersten Bildnisstatuen werden, glaube ich, in der Alcibiades-Rede im Symposion explizit gemacht. Und die Schüler waren diejenigen, die ihre vielen Namen auf der Basis einmeißeln ließen. Und wenn wir die Liste hätten, die Liste ist uns leider nicht überliefert, wären wir, glaube ich, nicht überrascht, an erster Stelle in dieser Liste den Namen des Platon zu finden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.